Liebe Freundinnen und Freunde der Floskelwolke, es liegt ungefähr eine Stunde Diskussion vor uns mit vier Hochkarätern hier vorne und einem hochkarätigen Publikum. Das sage ich jetzt nicht, um Punkte zu sammeln, sondern es war eine Einladung, um mitzumachen. Und ich werde versuchen, jeden zu Wort kommen zu lassen, wenn Sie etwas liken, posten, kommentieren wollen. Nochmal zurück in der Folie. So. Und ich habe lange überlegt, über was reden wir hier eigentlich? Über was sollen wir denn Podiums diskutieren? Ist das ein Verb, sagt man? Kann man das? Nee, ne? Nein, okay. Wenn Ulla schon so einen Blick drauf hat. Nein. Über was sollen wir reden? Und wochenlang überlegt, tagelang überlegt. Und dann dachte ich, da steht doch auf der Einladung präzise Sprache in den Medien. Da ist allein schon mal so ein kleiner Widerspruch drin. Wer sind denn die Medien? Ja, ist ja inzwischen Twitter, Facebook, alles Medien. Bild-Zeitung, Tagesschau, genauso. Also schöne Ungenauigkeit da drin. Ist das wirklich ein vernachlässigtes Handwerk? Brauchen wir da mehr? Und das wird mal unser Ausgangspunkt. Und dann mal sehen, ganz einfach sehen, wo wir landen. Und ich begrüße jetzt sehr herzlich meine allererste Teilnehmerin, Brigitte Betz, ihres Zeichens Moderatorin und Redakteurin beim Deutschlandfunk. Brigitte. So, bist du online schon?
Ich war, meinst du hier, online wo?
Soll ich dir deinen Sender halten?
Ich habe immer gern was in der Hand.
Achso, ja, gut. Brigitte, wenn du vor das Mikrofon trittst,
ja,
und loslegst, Luft holst, bist gleich dran, gibt es da so eine oberste goldene Sprachregel, die für dich persönlich gilt, schon all die Jahre, wo du sagst so, nee, das kommt mir nicht über die Lippen?
Die erste goldene Regel ist, aufzuschreiben, was man gleich sagt. Das hilft ungemein, auch vor Fehlern. Ich glaube, meine persönliche Regel ist wirklich nicht zu langweilen und das wirklich möglichst floskellos. Also eine lebendige beides? Sprache zu gebrauchen, ja, ohne platt zu sein und zu weit zu überdrehen, aber eben auch nicht zu floskelhaft zu sein. Ja.
Aber grünes Licht hast du auch schon mal gesagt,
oder? Ja, natürlich. Ja. Ich habe mich auch schon am Mikrofon verabschiedet. Vom Mikrofon habe ich mich verabschiedet, das ist auch schön. Immer wieder gerne gehört, klar. Ich kann natürlich jetzt nicht alles, ich weiß jetzt nicht mehr alle Fehler, aber es werden unzählige
gesagt,
sein.
Bis morgen, wenn Sie mögen, oder?
Ja, genau, ja, richtig. Und bleiben Sie uns gewogen.
So,
ja. Ist auch immer schön, okay, weil es waren noch ein paar Sekunden zu überbrücken bis zu den Nachrichten.
Das ist halt, ne, was man immer
alles beachten. Wir sind alles nur Menschen, wir sind keine Sprachroboter. Wir müssen halt so reden. Und jeder von uns, wenn wir uns so unterhalten, gebraucht natürlich auch Floskeln. Ja,
ja. Brigitte, wir freuen uns sehr. Dann noch eine Teilnehmerin, das ist die Ulla Fiebig. Ulla, herzlich willkommen. War bis vor kurzem noch eine Kollegin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und hat ebenfalls vor kurzem die Seiten gewechselt. Jetzt Sprecherin im Bundesfamilienministerium. Ulla, herzlich willkommen.
Danke.
Ich will gar nicht lang über den neuen Job reden, aber kann man da so ein bisschen so seine sprachliche Handschrift mitnehmen, wenn man die Seite wechselt?
Ja, das kann man, das sollte man ja auch, sonst würde man den Job ja nicht machen. Also klar, es ist genauso wichtig, auf der anderen Seite mit Sprache gut umzugehen wie als Journalist, weil im Grunde ist es ja ein System, was sich gegenseitig sozusagen befruchtet. Und insofern ist das genauso wichtig. Und mit einer Ministerin wie die ich habe, ist es besonders wichtig, weil die ja selber sehr viel Wert auf Sprache legt und auf gute Sprache.
Das heißt, man muss gar nicht so umschalten, oder?
Naja, ein bisschen umschalten muss ich schon.
Ja.
Es ist nicht genau wie vorher, aber das Handwerk ist trotzdem genauso wichtig.
Ja. Danke. Ulla, werden wir noch ausdiskutieren. Dann der Mann, der für Phoenix der Hauptstadtkorrespondent ist. Hier ist Erhard Schärfer. Erhard, herzlich willkommen. Einer von zwei, ja. So viel
Zeit muss sein.
So viel. Wer ist der Wichtigere?
Es gibt keinen Wichtigeren.
Der ist hier, der ist jetzt heute hier, oder? Nehme ich an.
Nein.
Gottes Willen. Will ich jetzt nicht vertiefen, Gottes Willen. Wenn du vor der Kamera stehst, bist in 10 Sekunden drauf, vom Kanzleramt stehend, und welche sprachliche Sünde würde dir niemals über die Lippen kommen?
Das kann ich nicht sagen. Ich wette, da ist schon manches über die Lippen gegangen. Irgendwie in solchen Situationen sage ich mir erstens mal, hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Scheiß. Und die zweite ist irgendwie mal gucken, was er mich fragt. Also weil wir ja häufig in einer Situation sind, wo wir gar nicht wissen, was auf uns zukommt. Und insofern kannst du ja auch nicht überlegen, was du alles möglicherweise nicht sagst, weil du ja immer noch abwägst, was jetzt möglicherweise kommen könnte oder welches Detail. Insofern ist, wir haben leider meistens keine Zettel dabei, was sich hin und wieder als hinderlich erweist. Auf der anderen Seite aber dann eben auch zwingt, sich wirklich extrem zu konzentrieren. Und das kann Vorteile haben und wird aber trotzdem nicht verhindern, dass die eine oder anderen Floskel sich ihren Weg bahnt.
Ja, und es ist ein Live-Act. Wenn die Floskel einmal draußen ist, na, sie weg, ja. Dann kannst du einen Tag später lesen hier bei Floskelwolke. Ja. Schon passiert?
Bestimmt. Bei dem?
Ja.
Er nickt, deswegen. Ich habe es zur Sicherheit nicht nachgehalten. Aber,
war das mit Palmöl in aller Munde? Nee, das war nicht von dir, ne?
Nee.
Okay.
Thematisch kann ich das ausschließen.
Du, man weiß nicht, was alles noch kommt. So, Dankeschön, lieber Erhard. Und wir haben noch einen vierten Mann, der stellt für uns so ein bisschen die Kommunikationswissenschaft, also das geistige Fundament, intellektuelle Fundament von all dem, was wir tun, da. Und gleichzeitig ist er auch DJV-Chef. Hier ist Frank Überall. Herzlich willkommen. Frank, Sie lesen wahrscheinlich jeden Tag mehrseitige Aufsätze, Bücher und so kurze goldene Regeln. Ist das was für Sie?
Naja, das Projekt Floskelwolke ist insofern unheimlich spannend, dass es eben wirklich zum Nachdenken anregt. Und ich stelle das unter anderem an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft, unterrichte ich eben auch Journalismus. Und es schärft den Sinn dafür bei der einen oder anderen Floskel. Ja, auch ich verwende welche. Das ist absolut menschlich. Aber bei der einen oder anderen auch nochmal darüber nachzudenken, was ist schlicht und ergreifend auch falsch. Also ich habe immer wieder diese Bilder im Kopf, ne, wenn man vom Radio kommt, Radio ist Kino im Kopf, ich habe immer wieder diese Bilder im Kopf, was denn tatsächlich passiert, wenn der Nachrichtensprecher mir verkündet, und selbst in meinem Heimatsender WDR passiert das hin und wieder, dass da bei einem Festival 30.000 Menschen evakuiert wurden. Ob da jetzt jemand mit einer Kettensäge rumläuft und es ein unglaubliches Blutbad gibt, ja. Denn Menschen evakuieren, also ein Vakuum herstellen, hieße tatsächlich, sie eben wirklich blutleer zu machen, also sie wirklich zu evakuieren. Man kann das Gebäude, man kann das Gelände evakuieren, aber sicherlich nicht die Menschen. Trotzdem, ich höre es regelmäßig und ich erwische mich dabei, dass ich auch häufiger jetzt mittlerweile kritisch die Programme höre oder eben auch lese. Und ja, finde es tatsächlich unglaublich wichtig, an solchen Stellen dann tatsächlich Präzision an den Tag zu legen und sich eben nicht davon verführen zu lassen, es gibt ja alle möglichen Floskeln, die man anwenden kann, sich nicht verführen zu lassen, das, was man möglicherweise im Alltag irgendwo mal macht, das aber eigentlich falsch ist. Ich habe gerade noch mit einem Bekannten hier im Café zusammengesessen. Die Kellnerin hat es nicht gefragt, aber wie häufig hören wir abends in der Kneipe, wer war die Cola?
Ja. Ja. Und jeder versteht's.
Ja.
Ja. Haben Sie denn jetzt vom ersten Teil so für Ihr Fach was mitgenommen?
Also ich fand das ganz spannend, was Raoul hier auch dargestellt hat und auch wie er es dargestellt hat. Also das hat mich unheimlich fasziniert. Und ja, es sind immer wieder diese Anstöße, auch immer wieder Formulierungen, wo man eben gar nicht so furchtbar viel drüber nachdenkt. Wo es ja dann eben auch unterschiedliche Menschen gibt, die einem unterschiedliche Hinweise geben, zum Beispiel auch bei diesem Thema Behinderung. Wo dann schon auch, das ja manchmal so etwas wellenförmig läuft, ne? Wo dann auch diese Argumentation kommt, ich bin nicht behindert, ich werde behindert und bitte verwende diesen Begriff nicht. Und dann kommt eben so ein englischsprachiges Hilfskonstrukt mit dem Handicap, wo man aber dann auch mit dem Anstoß dann mal drüber nachdenkt und sagt, ja stimmt, eigentlich trifft es das nicht. Eigentlich ist das völlig daneben. Insofern finde ich es auch gut, hier an einem Abend, aber auch immer mal wieder in der Floskelwolke online, da nachzugucken. Nicht die Sprachpolizei, wenngleich diese Farbe immer so ein bisschen an Blaulicht erinnert. Aber ich finde es eben wirklich sinnvoll, gerade da, wo es schlicht und ergreifend falsch oder diskriminierend ist.
Ja. Und da hätte ich ein ganz gutes Beispiel, bevor wir dann richtig in die Diskussion einsteigen. Nein, Gottes Willen, leider von mir. Na, auch nicht so richtig. War vor über einem Monat, war ein großes Ereignis. war von morgens bis abends in den Zeitungen, im Fernsehen und bei uns auch in den Sendungen. Es war, und dieses große Ereignis hieß zuerst Frauen-WM. So, bis dann der erste Shitstorm aufkam, zu Recht. Und dann haben wir Moderatoren alle brav Frauen-Fußball-WM gesagt und dachten so, wir wähnten uns auf der sicheren Seite. Irgendwann ist mir aber, nachdem ich das 100 Mal gesagt habe, Frauen-Fußball-WM, irgendwann ist mir aufgefallen, bei den Männern sagen wir das nicht dazu. Warum eigentlich? WM 2022 in Katar, das ist die WM, die Fußball-WM, aber nicht die Männer-Fußball-WM. Also noch immer Schubladisierung, Brigitte, was würdest du sagen?
Ja, auf jeden Fall, wobei mir auffällt, seitdem wir ja auch zumindest im öffentlich-rechtlichen Hörfunk aufgerufen sind, mehr zu gendern. Ich auch merke, also wir denken jetzt auch immer die andere Hälfte der Welt mit, was ja auch mal schön ist, dass sich mein Blick auf die Welt, ohne dass ich das jetzt quantifizieren kann, wirklich auch verändert hat, wo ich dann Jahrzehnte immer vom Leser sprach und die Leserin natürlich mit meinte. Wenn ich aber jetzt nur Leserin und Leser sage, ist natürlich erstmal umständlich. Aber man weitet schon seinen Blick, ob man will oder nicht. Und ich finde das durchaus positive, eine sehr positive Entwicklung, die wir gerade da durchlaufen. Das findet nicht jeder gut, ich weiß. Aber ich finde, das ist schon eine gute Richtung, in die wir mal gehen, um mal was Positives zu sagen. Meistens schimpfen wir ja nur, dass früher alles besser war. Aber ich denke, da wird vieles besser.
Samira, wie sollen wir denn das künftig handhaben? Sollen wir Ärzte und Ärztinnen oder sollen wir das Sternchen mitsprechen in Sendungen? Sollen wir bei Frauenfußball-WM die Frauen weglassen und einfach, das ist die WM und das ist sie eben auch?
Also, ich werde jetzt dafür keine Antwort geben können, weil das noch in der Diskussion ist und in der Erfindung. Was ich mir gerade versuche anzugewöhnen, was aber auch für mich ein Prozess ist, ist diese Pause, also Hörerinnen. Das hat auch einen Namen, ich weiß den nur leider nicht. Die kurze Zäsur. Aber was ich noch sagen wollte, nur um zu zeigen, was für ein Biest die Sprache manchmal auch diesbezüglich sein kann, ist sehr schön absehbar an dem Wort, Frauen verdienen weniger als Männer. Nein, Frauen verdienen genauso viel wie Männer, sie kriegen nur weniger Geld. Und wie schwierig das manchmal einfach mit der deutschen Sprache, ja klar, aber verdienen ist natürlich das richtige Wort. Ich sage auch nicht, wir müssen es jetzt anders nennen, aber es ist tatsächlich, was natürlich mit, was für Bilder geschaffen werden oder was insinuiert wird, ist tatsächlich manchmal schwierig in eine aktiv und praktikable deutsche Sprache dann zu übertragen. Aber das ist eben der Grund, warum wir hier sind.
Ja, auch verdienen, schon wieder so ein Ding. Ja, danke, danke Samira.
Mal ganz davon ab, dass Frauenfußball natürlich auch schon wieder Quark ist, weil die spielen ja denselben Fußball wie die Männer. Also es ist kein Frauenfußball, weil die keine anderen Regeln haben, sondern genau dieselben wie die Männer auch. Also müssen sie dann schon, wenn du schon dran gehen willst, müsstest du sagen, Fußball wäre eben der Frauen meinetwegen irgendwie. Aber Frauenfußball ist Quatsch, weil es ist Fußball.
Also Ulla, weglassen?
Ich persönlich würde es weglassen, ja. Weil es ja für mich eben keinen Unterschied macht, ob Frauen oder Männer Fußball-WM haben. Also es ist beides gleich wichtig. Und wenn wir es eben bei den Männern nicht sagen, dann sollten wir es bei den Frauen auch nicht sagen.
Absolut, ja. Das heißt, in 2 Jahren sagen wir auch nicht Männer-WM, sondern wir lassen es ab sofort in beiden Fällen weg.
Nee.
Moment, okay. Gerhard, ringfrei zur ersten Runde, meine Damen und Herren.
Der Konsequenz wäre es dann tatsächlich bei den Männern es auch dazu zu sagen. Also ja, die Unterscheidung ist ja nun mal da. Wir können natürlich jetzt mit dem Fußballbund trefflich darüber streiten, ob sie das nicht vielleicht auch irgendwann diese Trennung mal aufheben wollen. Aber das ist eine sportpolitische Entscheidung. Aber solange das so ist, müssen wir ja schon markern, was ist was. Und da wäre es nur konsequent, wenn die Männer halt nun mal alleine spielen, das dann auch entsprechend deutlich zu sagen.
Gut, dafür bräuchte es aber eine DFB-Präsidentin wahrscheinlich, ne? Die das vielleicht eines Tages mal die Kruste aufbricht. Aber Erhard, du bist noch nicht zufrieden.
Nein, aber ich glaube, er hat recht, was er sagt. Nein, die Unterschiede sind ja da, die kriege ich ja nicht weg. Da spielen Männer, da spielen Frauen. Also muss man im Zweifel, dann würde ich mich auch dieser Version anschließen und sagen, ja, da muss man halt wahrscheinlich dann doch auch sagen, Fußball-WM der Männer hilft ja nichts. Auch wenn das traditionell ja da mal so angefangen hat, irgendwie, wie gut man das auch immer finden mag. Irgendwie. Aber dann muss man halt tatsächlich, wenn man es denn so unterscheiden will und so klar machen will, muss man das dann in dem Fall dazufügen, ja.
Okay, aber wir sind sensibilisiert. Gibt es Fragen an unsere vier Da hinten. Ich komm kurz. Ah, Sie kriegen ein Mikro. Bitte kurz vorstellen.
Ja. Bin kein Sprachwissenschaftler, sondern eher Sprachkünstler. Ich möchte sagen, zur Frage Frauen-WM oder Männer-WM, es ist erklärbar, linguistisch sogar, und zwar ist es ein Neologismus einfach, ein Retronym in dem Fall. Man sagt auch E-Gitarre, seitdem es die elektronische gibt, nicht wahr? Und deswegen muss man dazu sagen, Akustikgitarre. Und so wird es wahrscheinlich auch mit der Männer-WM kommen.
Na guck, da sind wir doch schon ganz weit vorne.
Gerhard, ne?
Frank.
So. Gibt es weitere Anmerkungen? Ich komme zu Ihnen. Hallo, kurz vorstellen.
Ja, Marlon Torjussen. Sprachkünstler, ich übernehme das. Wie geht man denn damit um, dass die offizielle Bezeichnung war ja Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Das ist ja in diesem Logo drin. Women's World irgendwas. Übernimmt man das dann nicht einfach, der Einfachheit halber, oder... Also ich verstehe nicht die Debatte, warum wir jetzt hier darüber diskutieren, ob das richtig oder falsch ist, wenn das doch sowieso im offiziellen Titel drin ist schon. Es ist ja einfach nur das Rezitieren des Namens.
Aber es geht ja nicht um den Namen, es geht ja nicht um den Begriff, die Bezeichnung der Veranstaltung, sondern es geht darum, einen Begriff dafür zu finden, was da passiert. Also wir sagen ja auch nicht immer, also ich finde es furchtbar, dass es immer FIFA-WM heißen muss, weil eben ich weiß jetzt nicht, ich bin kein Fußballexperte, der Verband mal gesagt hat, es muss so genannt werden, wir haben das mal so gelabelt, ich finde das schon schade, dass wir als Journalisten das übernehmen müssen. Oder falsch, kann man ja auch sagen, und das würde das erklären. Also wir sagen ja nicht, wir übernehmen nicht einfach den Namen, sondern wir beschreiben, was ist das für eine Veranstaltung.
Das ist ja genau das sportpolitische Problem, dass die Verbände eben auch, gerade wenn sie die Rechte vergeben, dass sie sehr klar labeln, wie das Ganze auf dem Sender oder in den entsprechenden Blättern oder online, wie das Ganze genannt werden muss. Und da muss man sich dran halten, in der Tat. Da gibt es dann Anweisungen, und wenn Kollegin Bätz das nicht richtig ausspricht, dann gibt es direkt böse, böse. In der Tat muss man diese Diskussion an der Stelle führen, und vielleicht brauchen wir da wirklich eine FIFA-Präsidentin, die das Label nicht nur bei dem einen draufklebt, sondern dann konsequent auch bei dem anderen. Wenn man das eine klar als Frauenfußball-WM labelt, dann müsste man es bei den anderen auch machen, wenn man diese Unterscheidung dann tatsächlich braucht. Und ich glaube, ja, man braucht sie. Es sind halt nun mal unterschiedliche Kategorien.
Ja, klar.
Doch, es ist noch an.
Ja, sicher. Ist das an?
Und wie?
Ah, ja, ich höre es jetzt anders aus. Ja klar, man braucht die Unterscheidung, sehe ich auch. Aber... Moment, Faden verloren. Vorher aufschreiben ist ein guter Tipp.
Aber ich komme gleich nochmal zurück, oder? Ja, genau. Einfach nochmal Handzeichen.
Aber es ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt. Wonach richtet man sich als Journalist, wenn Dinge vorgegeben sind als Begriffe? Also das betrifft ja jetzt nicht nur FIFA-WM. Ja? Da gibt es ja auch andere eingeführte Begriffe. Löst man sich davon? Oder das kann man eigentlich in jedem Thema durchdeklinieren. Und das ist eigentlich eine ganz grundsätzliche Diskussion. Ja, also
gerade zum Beispiel bei Gesetzesnamen auch. Ne? Wir hatten in Bayern haben wir ein neues Gesetz, das nennt sich Versöhnungsgesetz. Ja, eigentlich müsste es heißen, so wie früher, Agrarstrukturausgleichshilfsgesetz. Aber macht man nicht mehr. Mhm. Jetzt kommen so Namen, Versöhnungsgesetz, und schon hört man es. An vielen Ecken und Enden, und man versteht es allerdings auch besser.
Aber das ist doch das Kernproblem. Dass du irgendwie, deswegen benutzen wir ja auch die Floskeln. Das ist ja jetzt auch wiederholt mal angeklungen, irgendwie, weil du dann wirklich mit wenigen Worten Sachverhalte zumindest andeuten kannst oder klar machen kannst, worum es im Kern geht. Gute Kita-Gesetz, starke Familiengesetz. Müssen wir natürlich irgendwie auf unserer Seite jedes Mal brav dazu sagen, dass von der Bundesregierung sogenannte oder meinetwegen auch nur sogenannte, irgendwie um uns von dieser PR-Idee ein bisschen zu distanzieren. Aber im Kern ist es doch gut. Weil du relativ schnell klar hast und relativ schnell vermittelt hast, auch worum es zumindest gehen soll. Darüber hinaus kann ich es ja immer noch kritisieren und in einzelnen Punkten auseinandernehmen. Aber um erstmal das Bild zu haben, worüber ich hier oder was das Ziel ist von irgendeinem Ding, ist das doch...
Ja, aber selbst wenn man nur sogenannte sagt, wiederholt man ja trotzdem gute Kita. Also es bleibt ja bei den Leuten hängen, gute Kita. Also das ist ja das, was hängen bleibt. Ich meine, das ist ja fast der Trump-Effekt, indem man immer wieder ihn auch zitiert, wiederholt man einfach wieder das Narrativ, was da rausgegeben wird. Brigitte, also ich finde, das sollte man schon ein bisschen, also so gut finde ich das jetzt nicht.
Kann man am Mikrofon Anführungszeichen setzen?
Ja, kann man schon, ja. Aber trotzdem wiederholt man ja trotzdem wieder diesen Begriff.
Und so genannt hört man ja inzwischen auch
ja, oder das,
wenn so ich oft. So, hier war noch eine Wortmeldung, bitte. Kurz vorstellen.
Genau.
Ja, aber das sagt, aber das macht man ja auch. Man berichtet über Gesetze, die lange Titel haben, berichtet man ja auch. Man lässt sie ja nicht komplett weg.
Gesetz.
Genau. Ja, zum Beispiel.
Ja. Ja. Dann würde man das Framing, das Wording eben nicht übernehmen. Ja.
So, ja.
Bitte. Starke Familiengesetz ist übrigens der Titel.
Okay. Mein Name ist Lilian Masur, ich bin auch von den Sozialhelden, von dem Projekt Leitmedien. Und mir ist natürlich gerade eingefallen, Aktion Sorgenkind heißt ja jetzt auch Aktion Mensch. Da hat es ja auch geklappt mit der Umbenennung. Und mich würde mal interessieren, Frau Betz, Sie haben eben gesagt, dadurch, dass Sie jetzt mehr gendern, haben Sie Ihren Blick auf den anderen Teil der Welt noch erweitert, den Sie ja eigentlich auch schon in sich tragen. Wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus? Also interviewen Sie dann auch mehr Leute, die eben weiblich sind? Und suchen Sie direkt nach weiblichen Protagonistinnen?
Das machen wir sowieso, wobei es gerade in meinem Bereich, im Medienjournalismus, also im Medienbereich, wirklich schwer ist, ab einer gewissen Ebene Frauen leider zu finden. Also gerade wenn es darum geht, von außen wissenschaftlich zum Beispiel auf Medien zu gucken, tun sich viele Frauen schwer, dann auch bei uns aufzutreten, weil die dann immer sofort sagen, ja, ich habe ja gar nichts zu sagen. Also so ganze Klassiker. Denn wenn man manche Männer anfragt, die fragen gar nicht, um was geht's, sondern ja, ich bin dabei, um was geht's denn? Das hat sich ein bisschen geändert, hat sich verstärkt, sagen wir mal so. Aber auch, dass man in seiner eigenen Sprache, in der Moderation, in der Ansprache eben immer Frauen mit benennt auch. Also, dass man nicht einfach sagt, die sind eben auch Hörer. Nein, es sind Hörerinnen und vielleicht nicht immer sagt, liebe Hörer oder die Hörer sagen das so. Die Hörerinnen sagen das so. Kann man ja auch sagen und dann sagen, da sind die Männer einfach mit genannt. Da müssen Sie sich jetzt mal dran gewöhnen.
Jawohl. Hier gibt es noch eine Wortmeldung, bitte. Einfach nehmen und
guten Tag.
Vorstellen.
Ja? Ich bin Herr Weinberg und ich bin was ganz Schlimmes. Ich bin kein Journalist, sondern Konsument. Ich weiß, die gibt es ja auch noch. Ich bin also die Person, die das dann nimmt, was produziert wird, also frisst oder stirbt. Und was ich mich so immer frage ist, also ich kenne mich ja nicht im Journalismus aus, aber wenn ich das so sehe, gibt es da nicht auch eine Bestrebung, also so Clickbait-mäßig Floskeln extra zu verwenden? Ich meine, wenn man sagt, irgendwie die Lebenshaltungskosten steigen, ist es nicht so toll wie die explodieren. Also drücke ich drauf, weil ich mich interessiert und keine Ahnung, das gute Kita-Gesetz ist halt besser als Paragraph 15, neues Gesetz zur, also ich meine, es ist ja auch tendenziös teilweise und ich frage mich, ob in den Redaktionen da auch wirklich gesagt wird, so, also das hat jetzt nicht Pfeffer hier, also jetzt muss ein bisschen mehr, explodiert es mal jetzt hier, ob das jetzt so gemacht wird.
Oh, so, jetzt haben wir die Situation, Endkunde hat es gesprochen.
Ein bisschen ist das halt der Fluch des Internets, weil man natürlich schon ein bisschen drauf geeicht ist, Emotion klickt gut, ja, also so... Ich glaube schon, dass das Rückwirkungen hat. Ich meine, es gab es früher auch schon, die Bildzeitung war früher auch schon schlimm, das brauchte man jetzt kein Internet für. Aber ich glaube, dass das schon verstärkt hat. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir haben so zwei Bestrebungen. Einerseits eben, dass man immer mehr zuspitzt und ein bisschen draufhaut. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass wir uns nicht trauen, manche Sachen auch wirklich präzise zu benennen. Also wir hatten vorhin das Beispiel mit Donald Trump und den vier Kongressabgeordneten. Man hätte einfach sagen können, Donald Trump beleidigt Kongressabgeordnete rassistisch. So. Wir scheuen uns aber extrem, und ich bin da auch keine Ausnahme davor, diesen Begriff rassistisch zu nennen, wobei der sehr stark, also ganz eindeutig definiert werden kann, ihn aber zu benutzen. Und ich glaube, da müssen wir auch mal lernen, da wirklich ein bisschen konsequenter und präziser dann in diesen Sachen, wo wir genau wissen, da wird es ganz schlimme Hörerbriefe geben, da wird es ganz schlimme Leserbriefe geben. Aber wir müssen das einfach so benennen. Es hilft nichts. Also da zurückzuscheuen, gleichzeitig aber Angela Merkel immer totzuschreiben und es ist immer 5:12 im falschen Kontext Begriffe zu benutzen und eben aufzupuschen und bei anderen aber sich zu scheuen, wirklich die Dinge so zu benennen, wie sie eben sind.
Also zum einen hat der Kampf um Aufmerksamkeit zugenommen. Der Kampf um die Aufmerksamkeit eben des Publikums. Und in der Tat stelle ich da auch einen Trend fest, zuzuspitzen, auch nach den klassischen Nachrichtenkriterien, Überraschung, Negativismus, das sind eben solche Nachrichtenkriterien, die werden da bedient, eben auch zunehmend sprachlich bedient. Und dann kommt der Fluch des Internets. Zum Beispiel beim Deutschlandfunk, wenn man da die seriösen Nachrichten hört und dann anschließend sich anschaut, was auf der Internetseite daraus gemacht wurde. Da wird dann geguckt, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut und dann explodiert es dann eben eher, als dass es deutlich oder drastisch steigt. Das stellen wir in allen Häusern fest. Und dann gibt es noch einen Trend, dass manche Häuser, ja auch mein eigenes, der Westdeutsche Rundfunk, dann auf der einen Seite auch Nachrichtenminuten austauscht zwischen dem regionalen und den Hauptnachrichten, dass aber die Formate eigentlich ganz andere sind. Das vor der Klammer steht im Regionalen. Wir sind ein Magazin, wir wollen nicht mehr nur reine Nachrichten machen, wir sollen das schön Storytelling, schön erzählen und locker und flockig. Was natürlich zu den klassischen Nachrichten so eigentlich gar nicht passt. Das wird aber fröhlich ausgetauscht. Was hinter den Kulissen auch manchmal heftige Diskussionen gibt. Ja, weil die einen sagen, ihr müsst es aber so machen. Und dann sagen die Nachrichten immer, du, ich habe hier deine Nachrichtminute. Also so texten wir hier eigentlich nicht. Nee, ist mir klar, ihr habt sie auch nicht eingekauft. Aber da stellt man fest, wie eigentlich formal innerhalb desselben Genres unterschiedlich etikettiert wird, weil man meint, das sei möglicherweise erfolgreicher. Und da müssen wir auch an der einen oder anderen Stelle aufpassen, dass wir den Bogen nicht überspannen, weil so viel Überraschung kann es dann irgendwann auch nicht mehr geben.
Also jetzt sind wir an einem ganz interessanten Punkt, wo wir tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass die Sprache nicht zu kompliziert wird und trotzdem noch das Richtige aussagt, dass er aber morgen wieder einschaltet. Ja? Darum geht's. Und das macht er vielleicht nicht, wenn ein Text oder eine Moderation oder sonst was so super korrekt ist. So, guten Tag.
Hi, nochmal eine Frage zu einem Wort, das wahrscheinlich ja eigentlich keine Floskel ist, sondern ein ganz normaler Begriff, der aber oft verwendet wird und dann auch zur Floskel werden kann. Wir hatten in der Redaktion zum Beispiel eine Diskussion anlässlich der Schießerei oder des Terroranschlags in El Paso. Mhm. Und da wurde darüber diskutiert, ist das jetzt ein Massenmord oder nicht? Also wie ist das dann definiert? Ne? Also ab wann ist eine Masse, also eine Menge von Menschen eine Masse? Ne? Also weil damit transportiert man natürlich auch ein gewisses Bild.
Beim Massenmord hat man auch noch andere Bilder im Kopf.
Genau.
Ne?
Yeah.
Also ich meine, bei DPA gelesen zu haben, dass es ab 3 Personen, ab 3 Toten von Massenmord gesprochen wird, in den USA.
Gut, danke für den Hinweis.
Aber das ist meine Quelle, DPA.
Okay.
Sehr glaubwürdig in der Regel.
Ja. Also unter Masse verstehe ich halt zum Beispiel viel mehr Menschen nochmal.
Aber, 20 aber bei 3 Leuten Massenmord würde uns jetzt nicht über die Lippen kommen, oder?
Nee?
Bei 3 nicht. Nee. Hier auch Kopfschütteln, oder?
Nee, ganz bestimmt nicht.
Ja.
Aber das ist ja journalistische Regel. Einer ist ein Phänomen, 2 sind ein Aufstand, 3 sind eine Bewegung.
Ja.
Das ist ja genau unser Problem, der skandalisiert.
Floskelwolke übernehmen Sie, ja, genau. Das ist, kann man so nicht stehen lassen. Genau, diese.
Darf ich noch mal eine Frage stellen,
Stefan?
Ja. Weil du gerade gesagt hast, dass es, wenn es korrekt ist, den User oder den Nutzer oder den Zuschauer nicht interessieren könnte. Das würde ich mal in Frage stellen. Warum soll es, wenn wir korrekt sprechen und wenn es präzise ist, weniger Menschen gut finden, als wenn wir eben floskelhaft, unterhaltsam, unernst, nur mit Halbwahrheiten unterwegs
sind? Ja, informieren. Einverstanden. Ja, einverstanden, aber als Anwalt des Teufels sage ich, es verschwinden Bilder und Emotionen mit einer korrekten Sprache.
Nein,
und
würde ich nicht sagen.
Also hier das grüne Licht oder die, was war noch alles hier? Rote Linie, genau. Solche Bilder verschwinden und wir drücken es korrekt aus. Und es liest sich vielleicht nicht mehr so leicht wie vorher?
Ja. Also, Sprachbilder sind ja keine Floskeln, sondern nur abgenudelte Sprachbilder sind Floskeln. Oder Redewendungen sind auch keine Floskeln, nur abgenudelte Redewendungen sind Floskeln.
Muss ich jetzt mal die Schiedsrichter fragen?
Ne?
Ja, stimmt so. Okay. Punkt für dich, Mario. Raulich, komm gleich.
Ulf Rotzheim, ich bin Printjournalist, der nicht tagesaktuell arbeitet, sondern für Magazine. Und ich bin also, was Nachrichten angeht, sozusagen auch nur Konsument. Und was ich dann, aber natürlich ein Konsument mit einer anderen Perspektive, weil ich natürlich immer Zeit habe, mir meine Formulierungen zu überlegen und bin nicht so in diesem hektischen Tagesgeschäft. Aber was ich beobachte, da kam ich jetzt gerade bei dem Thema Massenmord drauf, wenn ich Nachrichten höre, gerade bei El Paso und Dayton ist mir das aufgefallen, dass dann sehr unpräzise gesprochen wird und dann gibt es so ein Lieblingswort, mutmaßlich. Es gibt keine Tatverdächtigen mehr, sondern es gibt nur noch mutmaßliche Mörder zum Beispiel. Mord ist natürlich jetzt eine Sache, also wenn man schon von präziser Sprache redet, ob etwas Mord ist, entscheidet eigentlich erst das Gericht. Man kann natürlich jetzt sagen, es ist entweder in dem Fall klar, der Täter ist in flagrante erwischt worden. Das heißt, also man kann ihn als Täter bezeichnen, aber nicht als Mörder, solange das Gericht das nicht festgestellt hat. Also da wird immer sehr unscharf gesprochen. Man nimmt gerne das Wort Mord, auch wenn das gar nicht klar ist, ob das eben strafrechtlich ein Mord ist. Und man eiert immer auf der einen Seite rum, aber sucht gleichzeitig ein starkes Wort wie Mord. Man darf natürlich nicht jemanden vorverurteilen. Also da, glaube ich, muss noch ein bisschen Schulung stattfinden in vielen Redaktionen, auch dass man da eine klare Sprache spricht. Und manchmal ist der gute alte Tatverdächtige sozusagen einfach das korrekte Wort dafür. Aber jedenfalls einen mutmaßlichen Mord zum Beispiel kann es nicht geben. Ne? Also das sind Dinge, die man aber ständig wieder hört. Die sind sehr beliebt und ich weiß nicht warum.
Aber wenn ich jetzt sagen würde, die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest, der stellt sich in 3 Monaten als völlig unschuldig raus.
Ja, ein Verdächtiger. Das ist,
dann steht es im Raum.
Er war nur verdächtig.
Ja.
Das Wort ist eigentlich sehr korrekt und ja.
Okay. Diese mutmaßlich, offenbar, was gibt es noch für Worte, Erhard?
Viele.
Die du nie verwendest, ne?
Ja. Die sicher mit hin und gelegentlich auch verwende. Ich habe mich jetzt gestört ein bisschen, als ich mir das angehört, ist im Kern alles richtig. Ich hatte mich ein bisschen irritiert, dieses Mann. Man müsse mehr auf dieses oder jenes achten, aber ich glaube, so generell kann man es dann auch wieder nicht sagen. Da bin ich dann auch mal ganz froh, wenn das auch ein bisschen klarer formuliert ist, in welche Richtung denn das eigentlich geht. Weil ich habe auch vorhin irgendwie. Ja, gut, okay.
Was, Bayerischer Rundfunk?
Wir haben unterschiedliche Medien, wir haben unterschiedliche Darstellungsformen innerhalb eines Mediums. Ich würde, glaube ich, die Krise kriegen, wenn die Tagesschau anfangen würde, so zu agieren, wie Mario Sixtus das gerade beschrieben und gefordert hat und mich permanent erschrecken würde. Ich will von denen das nicht. Ich will von denen irgendwie so klar und so deutlich und so. Bitte? Ja, ich will, ja, aber ich habe ich ja verstanden. Aber ich will es trotzdem, ich will diesen Bluesrock in der Tagesschau. Irgendwie, ich will in der Tagesschau nicht erschreckt werden, sondern ich will da ein Faktum, das mich möglicherweise erschreckt. Ich brauche nicht die Tagesschau-Redaktion oder die Sprecher und Sprecherinnen, die mich erschrecken. Vielleicht erschreckt mich das Faktum an sich. Irgendwie, dann hat es gut funktioniert, wenn sie es ordentlich und sauber beschrieben haben. Aber ich brauche hier irgendwie nicht um 20 Uhr so ein Buch irgendwie oder eine Grafik, die mich wer weiß woher erholt oder wohin bringt. Also das muss man, finde ich, dann schon gepflegt unterscheiden. Und dann gibt es die Meinungsmagazine, die können das meinetwegen machen, das tun sie ja auch reichlich und in den verschiedenen Richtungen, da ist es okay. Aber deswegen kam ich nur eben drauf und bin auch ganz froh, dass ich das jetzt nochmal losgeworden bin. Es gibt schon unterschiedliche Darstellungsformen, es gibt unterschiedliche Sendungsformen, es gibt unterschiedliche Sender und beim Print ist es natürlich genau dasselbe. So. Und da kann man das eben nicht über einen Kamm scheren. Und sicher wird es Medien geben und Sendungen geben, die eine bilderreiche Sprache gerne benutzen dürfen irgendwie, und bei anderen Dingen würde ich sagen, muss man das halt extrem reduzieren irgendwie und darauf achten, dass man da auch präzise ist und dann sein Handwerk beachtet. Und Handwerk wiederum heißt dann auch, dass man ziemlich viel wissen muss über die Dinge, über die man da berichtet.
Das heißt, Ulla, so eine richtige Lösung wird es vielleicht gar nie geben. Ne?
Wofür?
Zwischen Sprache, die die Leute verstehen, weil sie ihnen auch ein Stück weit bekannt vorkommt. Du lächelst so wissend.
Na, ich glaube, wenn man eine präzise, erklärende, zugewandte Sprache verwendet und sich immer wieder fragt, verstehen die Menschen das, dann kommt man schon recht weit. Und da muss man nicht notwendigerweise irgendwas erhaschen wollen. Klar, ich kenne das auch aus den Diskussionen. Und gerade wenn man Online-Artikel schreibt, hat man die Überschrift vorher nicht gesehen, die dann da steht. Und das ist auch manchmal nicht das, was man sich selbst vorgestellt hat. Aber ich glaube, dass es ein Publikum gibt, gerade jetzt, ja, das für korrekte, wahrhaftige Sprache empfänglich ist, und wenn wir das mehr kultivieren würden, dann könnte man vielleicht auch eine Gegenentwicklung mal in Gang setzen, was gut wäre.
Okay, wichtige Botschaft. Raul, hinter dir hat sich eine Dame gemeldet. Ich hätte jetzt gesagt Ladies first, aber ja, einverstanden? So, bitte.
Um Gottes Willen. Ich möchte was Böses anmerken. Ich finde total schade, dass, wenn wir hier über Sprache reden, immer alles in einen Topf gerührt wird. Es gibt einen großen Unterschied, ob man eine abgedroschene Floskel ab und zu mal benutzt oder ob man unpräzise spricht oder ob man Sachverhalte auf eine verzerrte Art und Weise in Worte gießt. Das sind ganz, ganz große Unterschiede. Und mich stört auch, dass hier drüber geredet wird, welche Begriffe darf man nicht mehr benutzen, welche soll man nicht mehr benutzen, und gibt es eine Regel. Journalismus und der Umgang mit Sprache verlangt ein permanentes darüber nachdenken, was tue ich, was bewirkt mein Sprechen, wo führt es denn eigentlich hin? Und dazu gehört auch, dass ich die Grundmechanismen von Sprache und ihrer Wirkung verstehe. Und wir müssen endlich mal, und das wäre mein Lösungsvorschlag, auf diesem Niveau ankommen, darüber zu reden, was bewirkt die Sprache? Und ja, dazu sind dann solche Beispiele wichtig und gut, wie sie hier immer wieder erklärt wurden. Warum ist es schwachsinnig zu sagen, Leute sind an den Rollstuhl gefesselt? Wir müssen dieses Niveau erreichen, aber dann müssen wir auch weg zu glauben, jemand kommt und schmeißt uns die Bibel hin und sagt, und so müsst ihr reden und dann ist alles gut. Nein, gute Sprache entsteht, wenn ich mir permanent beim Formulieren bewusst bin, worüber rede ich? Was möchte ich eigentlich sagen? Ist das gute Kita-Gesetz ein gutes Kita-Gesetz? Warum soll ich das anwenden? Muss ich die Allianz Arena Allianz Arena nennen, nur weil irgendein Fußballverband das gesagt hat? Es gibt keine Sprachvorschriften. Mich nervt es auch, wenn hier gesagt wird, was machen wir denn, wenn aber so ein Begriff mal formuliert ist? Ich bin Journalist, weil ich darüber reden kann, wie ich glaube, dass darüber geredet werden muss, aus gut abgewogenen Gründen, weil ich den Inhalt verstanden habe und was davon verstehe, was das bei Menschen bewirkt. Und wenn wir das nicht endlich erreichen, dann hat das alles keinen Sinn. Dann reden wir halt drüber, ja, ich benutze die Floskel nicht mehr, haha, war lustig. Und deswegen, ich möchte unbedingt auf eine andere Ebene kommen, bitte.
Verneige mich vor Ihnen. Hier hatten wir dreimal ständiges Kopfschütteln. So, dreimal nicken. Nur Erhard. Erhard hat nicht mit dem Kopf genickt. Nicht so ganz einverstanden.
Weil ich so beeindruckt war.
Ja.
Das hemmt mich dann immer so ein bisschen am Nicken. Nein, wir haben es ja auch teilweise angesagt, irgendwie dachte ich zumindest, dass das partiell auch vorgekommen ist. Ja, da gibt es ja nichts gegen zu sagen. Das stimmt. Ich habe vorhin gesagt, man muss halt sehr viel wissen, wenn man in diesem Beruf ist und über irgendwelche... Da habe ich genickt. Ja, das habe ich nicht gesehen. hätte ich doch eben genickt.
Ja.
Man muss sehr viel wissen und das steht ja außer Frage und man muss auch wissen, was man tut. Ich habe doch noch wieder ein Beispiel irgendwie unter der Woche gelesen, eigentlich in einer seriösen Tageszeitung Artikel über diese Kandidatensuche bei den Sozialdemokraten. Da schreiben die allen Ernstes von chaotisch gehe es zu und das Ganze sei lähmend. Und dann habe ich mich verzweifelt gefragt, was meinen die? Und ich bin nicht dahinter gekommen. Irgendwie wahrscheinlich fühlten sie sich irgendwie gelähmt, weil sie irgendwie keinen neuen Kandidaten haben, mit dem sie sich mal intensiver beschäftigen können. Aber das ist doch unsere Aufgabe, dass wir nicht jeden Kram, der passiert, irgendwie auch wenn es nur ein kleiner ist oder meinetwegen auch mal gerade gar nichts passiert, dass wir sofort alles und jedes skandalisieren. Und dann für die wirklich großen Skandale dann überhaupt gar kein Platz mehr da ist. Ja, keine Sprache mehr da ist, das kommt noch dazu. Und auf der anderen Seite irgendwie die es ohnehin schon schwer genug haben, irgendwie dann auch noch ständig in Grund und Boden schreiben und gar nicht merken, wie wir uns da selber die Grundlage auch entziehen, dieser Demokratie, wenn ich ständig sage, die Politik baut nur Scheiß oder die Politik ist nicht in der Lage, Probleme zu lösen. So, das sind die Punkte, finde ich, wo wir darüber nachdenken müssen.
Das schließt. Ich würde das gerne noch ergänzen. Ja. Wir haben halt einfach auch das Problem, dass wir uns viel zu stark, jetzt wir als Journalisten, das ist natürlich auch wieder Allgemeinplatz, das weiß ich, die Agenda von der Politik auch vorgeben lassen. Wir müssen ja nicht über jeden kleines Stöckchen springen und wir müssen nicht jede Personalie vor allem, finde ich, gleich berichten oder irgendwie jede Diskussion zu einem Kampf auf Leben und Tod hochstilisieren. Wir leben in der Demokratie, da wird aus sich auseinandergesetzt und da gibt es nicht um den Gewinner und Verlierer, sondern man ringt um die bessere Lösung und dann hat sich der eine mal durchgesetzt oder der andere. Und das würde ich mir eben wünschen, eben auch vom Hauptstadtjournalismus, da auch mal wirklich sprachlich mal abzurüsten und die Dinge einfach mal auch mal hinzunehmen und nicht so wirklich permanent ja, zu skandalisieren, das ist vielleicht das beste Wort.
Ja, aber von der Politik vorgeben lassen, was meinen Sie da? Im Grunde ist es die Entscheidung der Journalisten, worüber berichten Sie? Wenn Sie sagen, wir berichten heute nicht über die Personalie XY, das liegt in Ihrer eigenen Verantwortung.
Naja. Ja. Ja, ich sag ja, das liegt in der Verantwortung. Man kann ja diese Verantwortung dann auch mal übernehmen und sagen, das finden wir jetzt nicht unbedingt so wichtig, dass sich ein Hinterbänkler während der Sommerpause gemeldet hat und auch mal irgendwie gesagt hat, was weiß ich, ne, ist blöd und so weiter. Das muss man nicht unbedingt berichten. Ja. Das finde ich jetzt keine Meldung.
Aber ja, überall eigentlich.
Wir können ganz ergänzen, weil wir da bei dem Thema nämlich auch bleiben können. Wenn man schon drüber berichtet, irgendwie was XY gesagt hat, dann muss man es aber auch wiederum sauber berichten, was XY gesagt hat, irgendwie und nicht irgendwelche Sachen erfinden, die XY eben überhaupt nicht gesagt hat. Weil dann kommt ja mit diese ganze, die ganze Spirale, wie wir sie ja letzte Woche irgendwie sehr lebendig und leibhaftig erleben konnten, irgendwie, wo dann plötzlich über Sachen diskutiert wurde und gestritten wurde, auch übrigens in seriösen Medien, die aber überhaupt an der Urquelle, wo über diese Nachricht entstanden ist, überhaupt kein Thema waren, sondern das genaue Gegenteil. Das betrachte ich irgendwie als Aufgabe, dass wir da genau hingucken. Da streite ich bisweilen auch mit unserer Zentrale, weil die da wieder irgendwo eine Schlagzeile gesehen haben. Und ich sage, nee, aber lest doch das Ganze mal, lest doch mal bis unten und lest doch mal 4 Wochen zurück. Ist doch alles überhaupt nicht neu irgendwie und stimmt auch so nicht.
Ja, also da haben Sie ganz schön was angerichtet. Ne? Also das, und das finde ich auch, finden wir auch gut. Und das finden wir auch gut.
Ich nicke intensiv.
Der Journalist soll wieder ein bisschen zum Beobachter zurück, nicht ein bisschen, soll einfach vielleicht wieder mehr beobachten und das Ganze in guter Sprache beschreiben, was er da sieht und ein bisschen Haltung vielleicht noch rausnehmen. Überall so zurück zum Kischmodell.
Ja, also sich mit nichts gemein machen, aber es kommt ja auch wirklich aufs Genre an. Also die Nachrichten haben eine andere Aufgabe und da hat die rote Linie nichts zu suchen. Als die Einordnung im Kollegengespräch, wo man dann irgendwo sagt, Kevin Kühnert hat hier mit der Diskussion wirklich eine rote Linie für die Konservativen in der SPD überschritten. Ich denke, zur Einordnung auch in solchen Bildern zu reden, kann an der einen oder anderen Stelle Sinn machen. Und wichtig ist es, und dafür, und das ist das, was ich kritisiere, bleibt zum Teil viel zu wenig Zeit in den Redaktionen, ja sogar auch in der Ausbildung, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Und deswegen finde ich das so spannend, was Sebastian und Udo machen, uns da eben mal den Spiegel vorzuhalten, ja, vielleicht auch manchmal zu Unrecht angeprangert. Ja, der eine oder andere Politiker findet sich vielleicht auch zu Unrecht in der Heute-Show wieder. Ja, so ist das nun mal. Aber man redet drüber. So, und dieses drüber reden, ja, und da bin ich ganz bei Ihnen, das müssen wir zum Teil auch überhaupt erstmal wieder lernen. Weil wir eben immer nur noch, und es hieß hier in dem Titel auch, hieß was von ein Handwerk, Sprache als ein Handwerk. Mhm. Ich erlebe in den Redaktionen, dass wir mit immer mehr Handwerk konfrontiert werden. Da machst du noch schnell Facebook mit, da musst du gleich noch was für Twitter machen. Übrigens, wenn du da gerade noch vor Ort bist, machst du auch noch schnell ein Foto. Ach so, du bist eigentlich fürs Radio da. Ja, Töne braucht man natürlich auch. Kannst du nicht noch ein Video machen? Ja, und zwischendurch noch einen Live-Aufsager. Das alles nicht mehr mit dem Ü-Wagen, sondern alles schön mit einer App auf dem Handy, alles selber. Das ist dann auch irgendwann schwierig. Und sich dann noch über Sprache mit der Redaktion zu unterhalten. Dieser Raum ist nicht mehr da. Und da müssen wir in der Tat auch uns hin und wieder mal wieder etwas zurücknehmen und auch sagen, Leute, zum Handwerk gehört auch alle Facetten sich zu überlegen und auch nochmal eine Manöverkritik zu machen, was bei vielen heute einfach ausfällt.
Also wichtiges Signal auch an die Redaktionen. Raul, ich komme zu dir.
Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, weil Sie das gesagt haben, Frau Fiebig, dass der Journalismus ja auch so ein bisschen die Konsumentinnen der Medien manchmal für ein bisschen dumm verkauft. Ne? Also ich habe selber im Radio gearbeitet und da hieß es immer, wir müssen den Hörer mitnehmen, abholen, freilassen. Und dann entsteht natürlich super flacher Journalismus, weil man immer vom dümmsten anzunehmenden Hörer ausgeht. Und ich mache die Beobachtung bei mir, dass die Leute, jeder Journalist, egal ob seriös oder unseriös, von mir wissen will, welche Diagnose ich habe. Egal welches Thema. Ja, ich könnte über Social Media reden und trotzdem wollen sie wissen, was meine Diagnose ist. Und dann verweigere ich inzwischen diese Aussage. Und erst dann fangen die an, darüber nachzudenken, dass das ja vielleicht auch gar nicht relevant ist. Und das merken die erst dann, wenn ich dann zurückfrage, sind sie homo- oder heterosexuell. Und das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, dass wir im Journalismus vielleicht auch darauf achten müssen, unterschätzen wir unsere Konsumentinnen der Medien nicht auch. Also wenn wir immer alles auf dem niedrigsten Niveau versuchen zu erklären und sowas wie gute Kita-Gesetz ist für mich auch so ein Wort, ehrlich gesagt, wo man denkt so, ja, eigentlich sollte doch jede Kita gut sein. Also was ist das? Oder Heimatministerium. Diese neuen Wörter, glaube ich, machen das Ganze noch schlimmer.
Aber wenn die Zuschauer so schlau sind, dann merken sie, oder Zuschauerinnen und Zuschauer, dann merken sie natürlich auch, dass das ein Name ist, irgendwie, wo sie sich dann nochmal vielleicht den einen oder anderen Gedanken zusätzlich nochmal machen, die durchaus können.
Aber die haben ja keine Plattform. Ja, also die Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen haben ja keine Plattform, auf denen sie diskutieren können, ernsthaft diskutieren können, dass das auch nochmal zurück in die Politik geht, dass das Wort Heimatministerium ja kompletter Bullshit ist. Oder gute Kita-Gesetz oder starke Familiengesetz oder keine Ahnung was. Jede Familie sollte stark sein, jede Kita sollte gut sein. Und dass die Politik und die Medien ihre Wählerinnen und ihre Konsumentinnen für dümmer verkaufen, als sie sind. Und dass die großen Dinge, die erfolgreich sind, wie zum Beispiel das Rezo-Video, hat alle kalt erwischt. hat sowohl die Politik kalt erwischt, als auch die Medien kalt erwischt, dass die Zuschauerinnen vielleicht doch gar nicht so dumm sind, wie man glaubt, indem man einfach die richtigen Fragen stellt. Und das, glaube ich, müssen wir wieder mehr lernen.
Dankeschön. Rezo-Video, Zitat, EU-Politik ist fucking langweilig. Das muss man in der 20-Uhr-Tagesschau sagen. Wow.
Ja, aber das ist dummes Zeug. Zum Beispiel, da kriege ich dann wieder eine Krise irgendwie, weil stellt sich immer...
Ja,
ist das
ganz ruhig.
Das macht mich wirklich ärgerlich, irgendwie, weil wir solche Sachen lesen irgendwie. Mag sein, dass er das irgendwie so wahrnimmt, aber tatsächlich stimmt es einfach nicht, weil da ja unglaublich viel entschieden wird. Also das, dann muss er das anders formulieren. Da kann sich so daherkommen und generell erstmal sagen, EU-Politik ist fucking langweilig. Ich habe wieder prima einen rausgehauen, aber nicht drüber nachgedacht, was da tatsächlich passiert. Also mich stört solche Sprüche.
Richtig. Ist aber eine andere Sprachwelt. Müsste man nochmal ein Fass aufmachen.
Das ist ja wieder die andere Ebene.
Ein Mikro, sehr gerne, bitte. Kurz vorstellen.
Das war die Bitte mit dem Aufstehen, ne?
Nein, mit dem
Block. Aber ich heiße Sabine Nils. Nein, ich setze mich wieder hin.
Nein.
Eine Floskel, Hinterbänkler. Also wirklich sämtliche körperliche Reaktionen, die Sie jetzt nicht sehen, aber die man dann auch wunderbar kennt, da kräuselt sich einiges. Also es gibt einen wunderbaren Film, den sollten Sie unbedingt gucken, wenn Sie ihn noch nicht kennen, Herr Wiechmann aus der dritten Reihe oder in der dritten Reihe von Andreas Dresen. Dokumentarspielfilm, so eine Mischung, komme ich auch drin vor. Wie bin ich in die dritte Reihe des Landtags gekommen? Durch meinen Nachnamen. Es hätte eigentlich so sein sollen, dass Frau Nonnemacher mit NO in der dritten Reihe sitzt, die wollte aber neben Herrn Jungklaus sitzen, da haben wir getauscht, sonst wäre ich zweite Reihe gewesen. Wie ist die Praxis? Ich habe über Pressemitteilungen geschrieben, war fachlich für verschiedene Sachen zuständig. Als die Zuständigkeit in die erste Reihe wechselte, weil eben halt das sich viel besser macht, wenn Kohlepolitik von dem Fraktionsvorsitzenden bespaßt wird, 2009 bis 2014 war ich übrigens bloß im Landtag, by the way, da ist Folgendes passiert. Sämtliche Journalisten haben mich angerufen, wenn es um CCS ging, weil die einfach wussten, dass ich bestimmte Studien gelesen habe, mich mit Wissenschaftlern unterhalten, Veranstaltungen besuche, unterwegs war und mich gebildet habe zu dem Thema. Und ich habe dann dem Fraktionsvorstand zugearbeitet. Also ich wurde als dritte Reihe bezeichnet, als ich aus der Fraktion mal ausgetreten war. Auch, da gab es auch lustige Titel, Wessis allein zu Hause, weil der einzige Ossi war aus der Fraktion raus, aus politischen, inhaltlichen Gründen. Aber praktisch wurde ich von Journalisten als Fachkompetenz wahrgenommen. Und das ist nicht nur eine Floskel, Drittbänkler, also oder Hinterbänkler, also, das ist einfach eine Diskriminierung. Ja, da habe ich mir irgendwie eng gegrinst. Ich wollte sowieso nicht Berufspolitikerin werden, eine Legislatur, so what. Und ich habe aber auch manche darauf angesprochen und habe gesagt, wozu gebt ihr euch das? Ja, und dann habe ich auch gefragt, warum macht, also ich kann das jetzt genau sagen, wer, und zwar Bild, lese ich auch noch, Michael Sauerbier, oder wen ich sehr, sehr schätze, ist der Vorsitzende der Landespressekonferenz hier in Brandenburg, aber ich darf nicht so viele Namen nennen. Und dann habe ich die Leute einzeln darauf angesprochen, warum zum Beispiel die Problematik der Grünen nicht richtig thematisiert wird. So. Und da kommen auch Floskeln. Und das finde ich so toll. Es ist nämlich tatsächlich so, Frau Beetz hatte das angesprochen, man muss nicht über jedes Stöckchen der Politik springen. Wir schreiben nämlich Pressemitteilungen und nicht zu knapp. Ja, und da wird wirklich abgedruckt, teilweise 1:1. In einer Sommerpause hatte ich einen holländischen Text in der Motz, weil unser Geschäftsführer von dem winzigen Kreisverband Holländer ist. Alle Schreibfehler, alles übernommen. Und das darf man auch zugeben.
Ja, danke schön. Wow. Ganz, ganz kurz an Floskelwolke-Team Hinterbänkler. Was sagen wir stattdessen, Sebastian oder Udo? Man hört es ständig, ne? Immer noch sehr oft, sagen wir so.
Also Hinterbänkler klingt nur wirklich wie so allerletzte Reihe. Ich würde es vielleicht anders formulieren, würde sagen, Politiker nicht aus der ersten Reihe, um es nicht ganz so bitter klingen zu lassen. Aber Es kommt auch drauf an. Also normalerweise wird ja dieses despektierliche Wort Hinterbänkler auch nur dann verwendet, wenn es ein Sommerlochvorschlag ist, der von einem
Mallorca
Politiker kommt, der sich auch ansonsten nie irgendwo hervortut, außer wenn er dann die Chance hat, mit einem abseitigen Thema
in die Zeitung zu kommen. Oder man muss es ja überhaupt nicht sagen, weil die Leute werden ihn einfach da nicht kennen oder sie kennen und dann wissen sie selber, dass es ein Hinterbänkler oder eine Hinterbänklerin ist.
Okay. So, mit Blick auf die Uhr eine letzte Frage noch.
Ich habe das Gefühl, schade, dass die Uhr das sagt, dass wir jetzt gleich fertig sind. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt nämlich so langsam an den Kern der Sache kommen, nämlich das Problem zwischen PR und Journalismus. Und ich habe jetzt die Zutaten zum Problem erfahren. Wir haben weniger Zeit, uns mit Sprache zu beschäftigen, weil wir alles machen müssen. Ich mache das auch, weiß also genau, was Sie meinen. Und auf der anderen Seite haben wir aber eine PR, die immer sprachpräziser wird, die sogar bei Udo und Sebastian Kurse besuchen, haben wir auch heute Abend gehört, die uns also quasi alles liefern und dann sagen wir, ist doch super, gute Kita gesetzt, ne? Also ich muss das jetzt nochmal bemühen, es tut mir leid, da haben wir ja schon alles drin, müssen wir gar nicht mehr selber drüber nachdenken. Das ist meines Erachtens das Problem. Nicht unbedingt die, man staunte nicht schlecht in der Polizeimeldung, die wird auch immer noch verwendet. Aber das ist der Kern des Problems, dass wir als Journalisten keine Zeit mehr haben, uns über Dinge nachzudenken, zu recherchieren und die PR aber immer mehr aufrüstet und Polit-PR oder Wirtschafts-PR und wir dann sagen, ach komm, klingt doch schon super, nimm mal.
Aber wenn man, ruhig kurz gehalten, wenn man jetzt jedes Mal so genannt davor sagen würde. Nee,
ich würde gar nicht so genannt sagen, irgendwann Mikro nicht an. Ich würde überhaupt versenken. Nicht so genannt sagen, ich würde diesen Titel einfach mal komplett streichen. Entschuldigung, ich bin ja nicht die Werbeabteilung der Ministerien. Ich muss mir angucken, was da drin steht und dann muss ich es erklären. Ich muss überhaupt keine, ich habe auch keine langweiligen Gesetzestitel in meiner Berichterstattung übernommen, die über zwei Zeilen sind. Da würde mir niemand sagen, da musst du aber übernehmen, heißt aber so. Ist doch Quatsch.
Und echt eine Anmerkung auch noch, weil das eben eine neurologische Funktionsweise ist und das Krasse ist ja, wir haben ja jetzt mehr Wissen denn je über die Funktionsweise von Sprache und wie die im Gehirn verarbeitet wird bei denen, die sie hören und die sie lesen und das belegt halt alles, wenn man diese Studien liest, dass wenn ich einen Begriff verwendet habe, dann nutzt es nichts, wenn ich so genannt gesagt habe. Es löst genau die gleiche Reaktion im Gehirn aus, wie wenn ich ihn einfach als lobenden und tollen Begriff verwendet hätte. Selbst Fragen haben leider diese Wirkung. Wir Journalisten lieben tolle Fragen. Sind Ausländer krimineller als Bio-Deutsche? Es nützt gar nichts, dass ich da ein Fragezeichen dahinter gemacht habe. Im Gehirn wird diese Information verarbeitet wie ein Aussagesatz. Und es verlangt wahnsinnig viel Kraft vom Rezipienten, sich dagegen zu wehren. Die Versuche, die dazu gemacht werden, belegen, dass selbst Leute, die unglaublich belesen sind und die sich für vorurteilsfrei halten und sich damit beschäftigen, sich nicht gegen diesen Effekt wehren können. Und der Witz ist, wir Journalisten tun so, als hätte sich nichts geändert. Wir Journalisten, die wir das machen, müssen lernen, die Funktionsweise von Sprache zu verstehen und sie auf dieser Grundlage immer wieder neu zu hinterfragen und nicht als Dogmen regeln. Das heißt, ich muss jedes Mal wieder neu in der Sache, in diesem Fall überlegen, scheint mir der Begriff dafür angemessen, für das, was ich sagen will. Manchmal ist der Begriff Massenmord dann richtig und manchmal falsch und da muss man jedes Mal wieder drüber reden. Und diese Bereitschaft, die fehlt und die Zeit natürlich auch. Und da, das fehlt.
Ja, danke schön. Darf ich mal fragen, sind Sie Dozentin, sind Sie Gladiatorin?
Ich bin selber Hörfunkjournalistin und twittere unter dem Namen Radio machen und lehre auch zu diesen Themen, ja.
Okay. In fünf Minuten.
Sandra Müller mit eigentlichem Namen.
Aber 500 Follower mehr, denke ich mal.
Mal sehen.
Ja. So, wow. Ja, Schlussrunde. Also, das war nochmal ein flammendes Plädoyer, Erhard.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Wirst du, und jetzt gleiche Frage an alle, werdet ihr ab morgen anders sprechen, anders arbeiten, irgendwas mitnehmen?
Noch genauer hingucken, ja, aber ja, manchmal stößt das auch das halt an Grenzen. Da muss man sich dann auch mal nichts vormachen zwischendurch. Irgendwie kann man natürlich viel wollen, aber es gibt halt, die beiden haben es ja eben beschrieben unter anderem auch. Und dann ist halt, du bist halt in Situationen, je nachdem, was du machst, in welchem Medium und unter welchen Bedingungen und unter welchen Situationen, wo dann eben die Zeit nicht da ist, um alles 20 Mal zu hinterfragen und mit einem Framing-Manual durchzugehen und zu sagen, irgendwie kann ich das jetzt verwenden oder nicht oder was bewirkt das so oder so, sondern da musst du einfach machen. So, und dann geht es nicht. Aber generell bleibt ja die Anforderung zumindest an uns hier, würde ich mal sagen, trotzdem sehr stark, irgendwie das zu hinterfragen, was man da von sich gibt.
Ja, und ich meine, ist halt Arbeit, ne? Ist klar. Ja. Wir verändern uns ja alle. Ich meine, die ganze Gesellschaft verändert sich gerade und dass der Journalismus dann auch nicht immer die Speerspitze ist, sondern auch ab und zu mal hinterherhinkt und weiter aber an sich arbeitet und sich alles im Fluss befindet, das finde ich ist schon klar. Also ich glaube, wir müssen auch nicht so schwarz malen. Und wenn man uns auch mehr Zeit und mehr Geld gibt, dann wären wir noch besser dran, klar.
Ja.
Aber das ist jetzt nur eine Wunschvorstellung.
Also über viele Dinge haben wir heute Abend gar nicht geredet. Rezo haben wir nur angeschnitten. Wäre auch nochmal eine andere Sprachwelt, wie sich Jugendliche unterhalten. hatte ich auch 50 Fragen dazu aufgeschrieben, die kann ich jetzt alle, die stelle ich vielleicht ins Netz dann irgendwie oder so. Aber über viele Dinge haben wir nicht geredet, aber sind wir einen Schritt weiter gekommen, Brigitte, was meinst du?
Man ist immer einen Schritt weiter. Also ich hatte, ja, ich weiß nicht, also ich hatte letzte Woche ein Interview mit einem Kollegen von der Zeitung über Boris Johnson und der hat während des Interviews gesagt, ja, der hat sich in Brüssel verhalten wie ein Autist. Mhm. Und hat dann noch mal ein bisschen weiter ausgeführt, was er natürlich meint. Ich habe natürlich in der Situation gezuckt, innerlich, weil ich schon gemerkt habe, das ist irgendwie falsch. Und dann ist halt auch die Frage, wie verhält man sich dann? Desavouiere ich jetzt meinen Gesprächspartner vor Publikum, indem ich ihn belehre. Viele Hörer sagen ja, ihr belehrt ja viel zu viel die Leute, ihr wisst immer alles besser. Oder wie gehe ich dann damit um? Und dann habe ich halt auch für mich jetzt gelernt, ich muss da Wege finden, das irgendwie elegant vielleicht nochmal zu umschreiben oder irgendwie sowas damit zu machen. Mhm. Aber wie die Kollegin ja auch gesagt hat, Sandra Müller, es gibt kein Lehrbuch. Also man kann eben nicht immer alles richtig machen. Wir nähern uns immer halt dem an, was wir so als Wirklichkeit bezeichnen. Mehr geht eigentlich nicht.
Herr Überall, Sprache ist eine Pflanze, die lebt, ne? Die lebendig ist, die sich weiterentwickelt, die wächst, die sprießt.
Und zu der Abschlussfrage, ob ich ab morgen alles anders mache, nein. Weil dann hätten ja Sebastian Udo 5 Jahre überhaupt gar nichts erreicht. Also insofern, ja, es gab ganz spannende Impulse hier und ich freue mich auf die nächsten 5 Jahre, wo ihr uns auch auf die Finger schaut und das eine oder andere an Nachdenken auslöst, aber eben auch an Diskussionen in den Redaktionen. Und da ist es dann auch manchmal ganz gut, dass es euch gibt, weil man in den Redaktionen, da wo man sich diese Zeit tatsächlich erkämpfen muss, dann auch sagen kann, also im Zweifel, wenn es ganz schlimm ist, wollt ihr in der Heute-Show landen oder wollt ihr in der Floskelwolke landen? Und das ist dann oft schon für die Chefetage ein Argument, dass man sagt, nee, lass uns da mal genauer hingucken. Und die sind nicht nur bei IHK und DGB unterwegs. So viel Eigenwerbung muss jetzt sein beim Kongress. Besser online vom DJV sind sie auch unterwegs. Danke dafür.
Also ein bisschen mehr Zeit nehmen und dann, was wir vorhin auch gehört haben, Twitter als Tool auch noch einsetzen, von Raul auch und Samira. Ulla. Wenn du morgen früh wieder, nee, morgens, doch, Montag, ja. Ne? Ja. Können wir das nicht nächstes Mal an einem Samstag machen? Die nächste Geburtstagsfeier, den 6.
Können wir durchfeiern können und
also, gerne. Ja, genau. Ja. So, Ulla, was läuft bei dir ab morgen anders, wenn überhaupt?
Ich glaube nichts. Ich fühle mich ein bisschen bestätigter in dem, was ich seit Jahren versuche auch eben zu leben und selbst im Job auch gemacht habe, eben zu versuchen, zu erklären mit einer klaren Sprache. Und Sandra Müller und andere geben mir da den Mut, dass das irgendwie eine große Gruppe von Journalisten gibt, die so genauso denken. Ja? Und nur wenn es sozusagen sich weiter fortpflanzt und die Debatte weitergeht, auch bei Twitter vor allem, ja, die eben nicht immer nur den Alarmismus unterstützen, das macht mir Mut und das nehme ich mit. Und ich glaube, ändern werde ich nichts, ich werde einfach so weitermachen.
Gut, dann bedanke ich mich bei allen Vieren für die Teilnahme und bei Ihnen fürs Mitmachen. Es ist ja schon spannend, dass wir wieder an dem Punkt landen, wo es angefangen hat, ne? Mit der Podiumsdiskussion. Präzision als in den Medien, als Handwerkszeug, gefragter denn je, oder Sebastian?
Also ich glaube, wir haben ja heute Abend auch ganz, ganz viele Facetten erlebt. Und da merkt man einfach mal, wie groß das Thema Sprache ist. Und wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber ich glaube schon, man müsste 10 Stunden irgendwie verbringen. Das ist keinem zuzumuten, aber es ist so ein breites Feld und auch wichtig für den Journalismus, dass es schwierig ist, das zu kanalisieren.